2. Seit meiner Lehre hatte ich in der Stadt gelebt. Das hätte nicht sein müssen, denn unser kleiner Ort war verkehrsmäßig vorzüglich an die Großstadt angebunden. Aber wenn du schon nicht studierst, sagte mein Vater, dann kannst du dir auch ein Zimmer in der Stadt suchen. Verrückte Logik. Ich empfand es damals als Rausschmiss, und so war es wohl auch gemeint. Meine Mutter meinte scheinheilig, dass ich dann wenigstens nicht so früh aufstehen müsste. Aber natürlich wurde mir die Miete vom Lehrlingslohn abgezogen, wenigstens symbolisch. Erst wurde sie mir abgezogen und dann bekam ich, was ich zum Leben brauchte. Auf diese Weise wurde mir der Ernst des Lebens beigebogen. Da mein Vater von äußerster Korrektheit war, bekam ich gleichzeitig eine Abrechnung über das, was er für mich bekam. Kindergeld, Ausbildungsbeihilfe, Steuerfreibetrag. Da ich nicht mehr zu Hause wohnte, wollte er sich keinesfalls an mir bereichern. So bekam ich die Summen ausgezahlt zuzüglich dessen, was er aus eigener Tasche zuschießen musste. Was im Endeffekt herausschaute, war so knapp bemessen, dass es nur für das Allernötigste reichte und ich nie auch nur das Geringste zu verpulvern hatte. So kehrte ich an den Wochenenden und in den Ferien heim. Es zogen zwei rüstige Gesellen, sang ich, wenn ich heimkam, und das Herz wurde mir warm unter den Rippen, und ein Druck stieg über den linken Lungenflügel und zentral über die Bronchiolen hinauf, dass ich stehen bleiben musste, um mich zu verpusten. Erst als ich älter war, wurde mir klar, dass meine Rührung nicht bloß den Eltern galt und dem Ort, wo ich ein Kind gewesen war, sondern dass ich die Luft liebte, die freie Natur. Das heißt, um bei der Wahrheit zu bleiben, zuerst waren es zweifellos die Eltern und später dann liebte ich eben die Natur. So hart war das Leben in der Stadt, so steinern der morgendliche Gang zur Straßenbahnhaltestelle und abends zurück, beziehungsweise als ich älter und vernünftig geworden war, zu Ergänzungskursen und Fortbildungsveranstaltungen in den Räumen des Berufsbildungswerks gleich neben den imposanten Bauten der TU, dass ich gar nicht anders konnte, als mir ein herrliches Bild von der Natur malen. Ohne hartes Pflaster und schwankende Straßenbahnen, deren Rucken mich in den Schlaf begleitete, dass ich ebenfalls ruckte, während die erhitzten Füße nicht eine Minute nebeneinander liegen konnten. Ich begriff allmählich, warum meine Eltern sich mit dem kleinen Ort zufrieden gegeben hatten, warum sie die Stadt als laut und überflüssig ablehnten. Andererseits verstand ich nicht, warum sie mich auf diesem jahrelangen Umweg über die Großstadt geschickt hatten. Vielleicht wollten sie dem Fernweh vorbeugen, oder sie wollten nicht, dass ich es leichter hatte als sie. Beglückt schnupperte ich die Landluft, wenn ich freitags abends müde und zerschlagen von der erdrückenden Woche, den endlosen Gängen, den unzähligen Besorgungen, durchgerüttelt und mit bohrendem Kopfschmerzen aus dem überfüllten Nahverkehrszug ausstieg, der mich ganz in der Nähe, kaum 4, 5 Haltestellen von meinem Heimatort entfernt, absetzte. Ich ging hinüber zur Bushaltestelle an der Bundesstraße, wobei mir die schwere Tasche mit der Schmutzwäsche und den Lehrbüchern, aus denen ich den Wochenstoff nachholen wollte, in die Kniekehlen schlug. Während ich auf den verspäteten Bus wartete, der wie jeden Freitagabend im Berufsverkehr stecken geblieben war, stellte ich immer wieder aufs Neue überrascht fest, dass wir in einem echten geografischen Tal wohnten, mit einem Fluss und ansteigenden, bewaldeten Hügeln. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich werden musste, bis ich in meiner Heimat den ersten Spaziergang machte. Wahrscheinlich war das schon in der Zeit meiner großen Verliebtheit, wo wir ab und zu und ohne bei den Eltern vorzusprechen eine Spritztour in meiner Heimat unternahmen, weil er die Gegend nicht kannte und von der Karte her meinte, dass man dort sicherlich die herrlichsten Spaziergänge machen konnte. Auf diese Weise habe ich hier die herrlichsten Spaziergänge gemacht und ohne jedes Heimatgefühl. Denn für mich bestand die Heimat eigentlich nur aus der Bundesstraße mit Dörfern hintenrum und ich hätte auf den Kopf zugefragt immer behauptet, dass das Tal, sofern es eines gab, dem Verlauf der Bundesstraße entsprechend angelegt worden sei und nicht umgekehrt. Erst allmählich gewöhnte ich mich daran, die Gegend aus dem veränderten Blickwinkel des erholungssuchenden Großstädters zu betrachten. Und ich stellte erstaunt fest, wie dieser Blickwinkel in den folgenden Jahren die Oberhand gewann. während ich an der Bushaltestelle wartete und schräg über die Autos und Häuser hinweg die Hänge hinauf blinzelte und den frischen Wind schnupperte, der da oben wehen musste, genoss ich das Feriengefühl, die Aussicht auf ein langes Wochenende. Ich hatte dem Kalender ein Schnippchen geschlagen und war trotz Frühaufstehens und entsetzlicher Hetze noch auf den Freitagabendzug gesprungen. Ich wollte samstags früh in meinem Bett aufwachen, vom Duft des frisch gebrauten Kaffees in die Küche gelockt, da wo ich wohnte, trank ich aus gesundheitlichen Gründen nur Tee, und mit der Aussicht auf einen ganzen unangebrochenen Tag, den ich über den Büchern verbringen würde, hinten im Garten, wenn es warm war und die Sonne schien, oder im gut geheizten Wohnzimmer, mit Blick auf die Hänge. Abzugrenzen vermochte, geschweige denn die elterlichen Rechte von dem, was die das Kindeswohl nannten. Verdrossen, müde, langte ich zu Hause an, streckte die Beine unter den Tisch, trank lauwarmen Kaffee vom Nachmittag und erkundigte mich nach dem Fernsehprogramm. Mutter freute sich auf das gemütliche Wochenende. »Ich muss arbeiten«, sagte ich scharf, »den Stoff von letzter Woche nachpauken.« Sie warf mir einen seltsamen, kurzsichtigen Blick zu. So, als könnte sie ein Lied davon singen, dass man unter der Woche zu nichts kam. Ich war nahe daran zu fragen, womit um alles in der Welt sie sich diese Tage vollstopfte. Aber das hätte bedeutet, unser sprachloses, verkrampftes Verhältnis auf eine völlig neue Grundlage zu stellen. Womöglich hätte ich zugeben müssen, dass ich keine anderen Probleme hatte als sie. Und das konnte ich nicht. Dann hätte ich ja zugeben müssen, dass ich mich umsonst quälte mit der Ausbildung, der Fortbildung, dem Alleinleben in der Stadt. Aber Mutter quälte sich auch, und ich hätte sie doch beinahe gefragt, wenn nicht mein Vater in die Küche gekommen wäre. Irgendwie schaffte er es immer, den, wie ich es später nannte, beginnenden Dialog zwischen meiner Mutter und mir zu stören. Ehrlicherweise muss ich hinzufügen, dass ich erst bei seinem Erscheinen die verpasste Gelegenheit begriff. Er kümmerte sich auch gar nicht um mich, sondern ging zu meiner Mutter hinüber und hielt ihr etwas auf der flachen Hand hin, eine seiner seltenen Briefmarken offenbar, die sie betrachten sollte. Verwundert sah ich, wie ihre Miene sich aufhellte. Sie legte das Messer, mit dem sie die Tomaten für das Abendbrot geschnitten hatte, auf die Anrichte und rieb sich mit einer energischen Bewegung die Hände an der Schürze trocken. Dann beugte sie sich mit einer kurzsichtigen Bewegung über Vaters Hand und betrachtete eingehend die Marke. Ihr Gesicht hatte einen sachverständigen Ausdruck angenommen. Dabei hatte sie sich nie für irgendwelche Hobbys interessiert, soweit ich mich zurückerinnern konnte, und ich war ihr darin nachgeschlagen. »Du weißt, was das ist«, fragte mein Vater stolz. Sie nickte, ohne einen Moment zu zögern, sagte aber nichts. Und ich weiß bis heute nicht, ob sie es wirklich wusste oder nicht. »Schön«, sagte sie und nickte bekräftigend. »Schön!« Manchmal raffte ich mich nach dem Abendbrot auf und ging, während meine Eltern die Tagesschau einschalteten, noch einmal ums Haus. Bei meiner Ankunft hatte ein blauer, trockener Dunst über der Straße gehangen, doch jetzt war die Luft frisch und kühl. Auf der gegenüberliegenden Talseite zog sich ein Fichtenwald den Hang hinauf und produzierte Feuchtigkeit. Er war schwarz im Gegenlicht. Ich atmete durch, wie ich es bei meinem Vater gesehen hatte, und freute mich über den privaten Kuraufenthalt. Dann ging ich hinein, um den Beginn des Abendprogramms nicht zu versäumen. Aus alter Gewohnheit zog ich das erste Programm vor. Ich hoffte auf Tatort.